D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Neu in Berlin, Airbnb nur noch auf Anfrage bei der Stadt. Tatsächlich. Donja, hast du schon mal Airbnb gemacht?
Ich wollte jetzt im Mai auf eine Hochzeit nach Berlin mit meiner Mutter, mit meinem Vater und mit meinem Bruder. Und ich suche gerade und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass das nicht klappt.
Wahrscheinlich.
Ich wollte ein Loft mit Pool.
Natürlich.
Für unter 100 Euro.
Also, wenn ihr euer Zimmer oder eure Wohnung ab und zu mal an Urlauber untervermietet, dann braucht ihr eine Genehmigung in Berlin. Das soll verhindern, dass wertvoller Wohnraum zweckentfremdet wird. Unsere Reporterin wird uns gleich sagen, was das für Mieter, für Vermieter, aber auch für Touristen in Berlin bedeutet. Übrigens, andere Städte in Deutschland haben ganz ähnliche Pläne wie die Hauptstädter. Außerdem, Thema gleich bei uns, ihr habt es auch gerade bei uns im Update gehört, Porno.
Ja. Was machst du denn so?
Thema bei uns Porno.
Der
Satz ist hier zu Ende. Nee, es geht tatsächlich um Gesundheitsgefährdung. Also sind Porno gesundheitsgefährdend? Und unser Reporter hat auch versucht herauszufinden, wie häufiger Pornokonsum unser Hirn verändert. Also wie Menschen auch pornosüchtig werden. Das gleich. Mit im Studio ist
Donja Farahani. So, was ist denn so die Pornokategorie, die du immer anklickst? Auf YouPorn und so.
Du, ich bin so... Nee. Kann ich dir nicht sagen.
Will er jetzt nicht sagen,
ich,
im Radio.
Ich guck doch da
kann
nicht
ich
nach,
verstehen.
Guck doch da nicht nach Kategorien.
Denk mal female friendly, ne?
Was? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung davon. Am Mikrofon ist Ralf Günther.
Ja, ganz rot.
D-Radio Wissen.
Ihr habt's gehört, der US-Bundesstaat Utah stuft Pornos ab jetzt offiziell als gesundheitsgefährdend ein. Also wie jetzt? So wie Rauchen oder zu viel fettiges Essen? Wir sprechen gleich hier in D-Radio Wissen mit einem Jugendreferenten, der arbeitet mit Menschen, die pornosüchtig sind, der uns auch sagen kann, wie man wieder pornofrei leben kann, wenn es irgendwann zu viel Pornos wurden. Aber sind Pornos wirklich gesundheitsschädlich, so wie die das in Utah behaupten? D-Radio Wissen-Reporter Johannes Döbbelt hat versucht herauszufinden, was Pornos mit unserem Gehirn machen und was genau hinter einer Pornosucht steckt.
Süchtig nach Pornos. Geht das überhaupt? Es gibt jedenfalls viele, die sagen, dass sie nicht mehr ohne können. Und das sind nicht nur Männer. Die britische YouTuberin Ogosa erzählt in einem Video davon, wie sie mit 15 oder 16 Jahren von Pornos abhängig war.
Schon die einfachsten Dinge konnten mich anstacheln. Einen Kerl zu sehen, der sich duscht, oder ein Mädchen, das ihre Bluse auszieht. Dann dachte ich immer, ich muss es wieder tun. Ich muss mir wieder und wieder Pornos angucken.
Pornosucht ist zwar keine offiziell anerkannte Krankheit, in jedem Fall gibt es aber Menschen, vor allem Männer, die oft und lange Sexvideos im Netz schauen. So oft, dass sie Hilfe bei Therapeuten suchen. Und auch Psychiater berichten von Patienten, die sich abhängig fühlen und sich bei ihnen in Behandlung begeben. Wissenschaftliche Studien zum Thema gibt es aber kaum. Die Filmemacher Fritz Fechner und Susa Zjalek haben für ihren Dokumentarfilm über Pornos und ihre Auswirkungen mit Experten und Betroffenen gesprochen.
Dadurch, dass man halt immer wieder und wieder guckt, wird es natürlich auch irgendwann langweilig. Und damit es ein bisschen spannender wird, muss man dann in extremere Richtungen irgendwie gehen. Und es ist halt nicht selten, dass dann diese jungen Männer beschreiben, dass sie Sachen gucken, die sie eigentlich gar nicht sexuell irgendwie antören würden. Aber sie brauchen halt irgendwie den nächsten Kick, den nächsten Schock, damit noch was irgendwie mit ihnen passiert.
Was bei den Pornos noch funktioniert, wird beim echten Sex dann allerdings schwieriger, sagt Susa.
Diese Männer beschreiben alle das Gleiche. Sie können zu Pornos, bekommen sie eine Erektion, kein Problem, können einen Orgasmus erreichen. Aber wenn sie dann mit ihrer Freundin zusammenkommen oder eine Frau kennenlernen, dann funktioniert das nicht.
Welche Auswirkungen Pornos auf unsere Sexualität und unser Gehirn haben, ist in der Wissenschaft umstritten. Vor allem, wenn es um den Einfluss auf Jugendliche geht. Manche Studien sehen die Jugend in Gefahr, sagen zum Beispiel, Pornos können die Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers negativ beeinflussen. Nach dem Motto, ich finde mich selbst hässlich, weil die im Porno so gut aussehen. Andere Untersuchungen wiederum sagen, ja, Jugendliche holen sich ihre sexuelle Bildung heute tatsächlich zum Großteil aus Netzpornos, aber das führe noch längst nicht dazu, dass sie sexuell verrohen, nicht verhüten oder dass Mädchen öfter ungewollt schwanger werden. Eine Bewegung von Porno-Abstinenzlern allerdings schwört, dass sie ohne die Sexvideos deutlich besser dran sind.
Simply explained, it's all about avoiding.
Es geht darum, keine Pornos zu gucken und keinen Orgasmus zu haben. Das sind die beiden wichtigsten Punkte. Ich persönlich habe seit über einem Jahr keinen Porno mehr gesehen und mir geht's sehr gut. Und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, dankbar für die Idee von NoFap.
Thankful for the whole idea of NoFap.
Die Anti-Porno-Bewegung NoFap hat ein Biologe in den USA vor 5 Jahren ins Leben gerufen und mittlerweile viele Mitstreiter gefunden, die auf YouTube von ihrer Porno- und Masturbationsabstinenz erzählen. Die NoFapper glauben, dass exzessives Pornogucken schlecht für Gesundheit und Psyche ist und berufen sich dafür auch auf eine deutsche Studie. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der Charité in Berlin haben 64 Männer gescannt, genauer gesagt ihre Gehirne, und sie außerdem nach ihrem Pornokonsum befragt. Eine der Forscherinnen berichtet in der Doku von Fritz Fechner und Susa Jalek von den Ergebnissen.
Je mehr Pornografie konsumiert wird, desto geringer ist eine Struktur innerhalb des Belohnungssystems, die nennt sich Striatum oder Caudatum. Das könnte sozusagen heißen, dass wenn man mehr Pornografie konsumiert, diese Struktur vielleicht schrumpft und dann dadurch dazu führt, dass man immer mehr braucht und immer krassere Stimuli braucht, um die gleiche Belohnung zu haben.
Führt Pornos gucken also zu so einer Art sexuellen Abstumpfung? Kritiker sagen nein. Die Studie habe ihre Schwächen. Sie zeigt zwar einen Zusammenhang zwischen Pornokonsum und weniger Hirnzellen im Belohnungssystem, aber eben keinen Kausalzusammenhang. Außerdem war die Stichprobe mit 64 Männern nicht besonders groß. Zumindest in einem sind sich viele Wissenschaftler aber einig. Wir wissen noch viel zu wenig über Pornos und das, was sie mit uns machen oder eben nicht machen.
Und ab wann ist man jetzt pornosüchtig? Wie kommt man da wieder raus? Das klären wir jetzt gleich hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen jetzt mit jemandem, der in seiner täglichen Arbeit mit Pornosüchtigen arbeitet. Nikolaus Franke betreut als Jugendreferent für das Weiße Kreuz Pornosüchtige und hat auch früher selbst übermäßig viel Porno konsumiert. Würdest du sagen, du warst früher pornosüchtig?
Ich würde mich selbst irgendwo so zwischen dieser Grenze, zwischen Pornosucht und einem eskalierten Pornokonsum einordnen. Die Fachleute diskutieren ja noch, ob es überhaupt eine Pornosucht gibt. Ich mache das bei mir daran fest, dass ich einfach die Kontrolle über meine eigene Sexualität nicht mehr hatte. Die hatte ich verloren und das habe ich darin gemerkt, dass ich meine eigenen selbstgesetzten Ziele nicht umsetzen konnte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt mir vorgenommen hatte, 2 Wochen keine Pornos zu schauen, nach 3-4 Tagen saß ich wieder davor. Und das ist so für mich das Kennzeichen, dass ich zumindest nicht mehr frei war in meiner Sexualität und was mich auch dann motiviert hat, mir tatsächlich auch Hilfe zu suchen. Es gibt aber sicherlich auch Kennzeichen von einer typischen Pornosucht, die ich nicht hatte. Zum Beispiel, die gibt es die Toleranzentwicklung. Toleranzentwicklung heißt, dass man immer mehr des Suchtmittels braucht, als auch immer häufiger. Würde bei Pornos heißen, dass man heftigere Pornos sich reinzieht oder auch, dass man es öfter braucht. Und bei mir hat sich das eigentlich auf einem relativ moderaten Level von Hardcore-Pornografie eingepegelt gehabt. Ich habe in der Seelsorge aber auch mit Männern zu tun, die immer krassere, heftigere Inhalte brauchen, um das gewünschte Maß der Befriedigung zu erlangen. Ja? Und da muss ich ein bisschen sauber trennen. Ich war nicht ein richtig klassischer Süchtiger, aber einige Suchtmerkmale kann ich definitiv beobachten.
In unserer Recherche, da haben wir ganz oft gehört, dass viele Betroffene wieder rückfällig geworden sind. Ist die Rückfallquote deiner Erfahrung nach auch wirklich groß?
Weißt du, wir haben hier ein echtes Problem überhaupt mit der Rückfallquote, weil ein Alkoholiker kann ja sagen, wenn er süchtig war, ich bin ab jetzt trocken. Aber man kann nicht sagen, ich bin trocken mit Sexualität. Hör, das Thema ist durch für mich. Das heißt, jemand, der tatsächlich Pornografie süchtig gelebt hat, der kann nicht einfach einen Schlussstrich machen, sondern der wird ständig wieder getriggert. Und das macht es sehr schwer. Aber ich mache schon die Beobachtung, dass diejenigen Männer, ich arbeite vor allem mit Männern, obwohl es auch immer mehr Frauen gibt, die richtig engagiert kämpfen und eine Selbstfürsorge entwickeln und die in einer Form von Transparenz bleiben mit ihrem Problem. Kontinuierlich nachhaltig frei bleiben. Was natürlich nicht heißt, dass sie auch mal einen Rückfall haben und dann wieder ein Wochenende durchmasturbieren und dann sagen, oh, scheiße, was war das wieder?
Wie werden denn Menschen frei? Weil wir werden, wie du ja schon sagst, die ganze Zeit getriggert. Fernsehen, Plakate, ja, wir können ja nicht mit verbundenen Augen durch die Welt laufen.
Man muss ein bisschen auch schauen, was dem Einzelnen hilft. Ich sag dir mal, was mir geholfen hat in der Phase damals. Das Erste, was mir enorm geholfen hat, ich habe erkannt, dass der Grundhintergrund meiner Sucht die Gefühlsregulation ist. Ich habe Pornos und Masturbation eingesetzt, um unangenehme Gefühle zu regulieren. Ja, das war sozusagen das Zentrum meines Suchtproblems und ist es sehr, sehr häufig. Und ich musste erstmal erkennen, welche Bedürfnisse reguliere ich denn mit Sex und wo setze ich Sex also in dem Falle Pornografie und Masturbation als ein Instrument ein. Und da musste ich aussteigen und dann andere Mechanismen und Maßnahmen mit meinen Bedürfnissen gut umgehen zu entwickeln. Das war das Erste. Und das Zweite war, ich brauchte auch ein bisschen mehr Kontrolle. Und das klingt zwar jetzt albern, aber ich habe praktisch die Kontrolle im Rahmen von einer Seelsorgerbeziehung eingesetzt, indem ich meinem Seelsorger versprochen habe, dass ich ihnen immer, bevor ich Pornos gucke, eine E-Mail schreibe. Das klingt total bescheuert, ja, aber stell dir vor, du sitzt da an deinem Rechner und schreibst, lieber, der hieß Rolf, lieber Rolf, jetzt bin ich geil und schaue mir Wilde Krankenschwestern Teil 3 ein. Nein. Tschüss, dein Nikolaus.
Ja, sehr abtörend.
Das ist sehr abtörend und dann reflektierst du dich und das hat mir sehr geholfen. Und hätte ich Pornos geschaut, ohne eine E-Mail zu schreiben, dann hätte ich 50 Euro an den Verein spenden müssen, dessen Arbeit ich überflüssig finde. Ja, das heißt, das war bei mir die Schäferhundstiftung, weil ich nichts mit Hunden anfangen konnte. Ja, aber das war so ein Mechanismus für mich, um Kontrolle und Transparenz aufrechtzuerhalten. Und das hat mir enorm geholfen.
Jetzt sag mal, gibt es überhaupt sowas wie ein normales Maß? Also ich glaube, ich kenne in meinem Freundeskreis kaum einen Mann, der nicht ab und zu mal zumindest mal reinklickt im Internet.
Ja, spannend, ne? Da merkst du schon Kulturwandel, Ralf. Was hat es dir getan in 40 Jahren? Eigentlich ist es ein ahistorisches Phänomen. Seit 20 Jahren sind wir konfrontiert mit einer permanenten Möglichkeit, unbegrenzt auf Pornografie zuzugreifen. Das gab es in der Weltgeschichte vorher nie. Und normales Maß, wenn du mich fragst, ich halte Pornografie für sich für kein, sagen wir mal, harmloses Mittel des Auslebens der eigenen Sexualität, weil die Pornografie mich nicht unverändert zurücklässt. Natürlich konsumieren Menschen unterschiedliche Pornografie, suchen auch je nach ihren Vorlieben Pornografie. Aber es gibt schon aus vielen Studien eindeutige Hinweise, dass die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Sexualität, mit der Partnerschaft abnimmt, je mehr ein Mensch Pornos konsumiert. Gibt es in einer Fülle von Studien Belege und man kann schon sagen, je mehr man Pornos schaut und je mehr man masturbiert dazu, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man richtig glücklich mit der eigenen Sexualität ist. Und den Zusammenhang, den kann ich zumindest formulieren und dann glaube ich, gewinnen Menschen, wenn sie eher auf Pornos verzichten und mit, ich nenne es mal so ein bisschen, auch ein bisschen dem zufrieden sind, was sie in ihrer Sexualität und Partnerschaft vorfinden. Und es nicht vergleichen mit 180 Dezibel stöhnenden Frauen, die in irgendwelchen Studien ausgeleuchtet, dass sich einen abrammeln. Ja? Da fällt jede klassische Sexualität daneben ab. Das ist einfach, was wir zur Kenntnis nehmen müssen.
Nikolaus Franke kennt sich aus mit Pornosucht, war selbst mal fast betroffen. Heute hilft er Menschen, die das Problem loswerden wollen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Keeping up with, jetzt kommt nicht The Kardashians, sondern Keeping up with the Queen. Die Queen, Queen Elizabeth II., wird morgen 90 Jahre alt und auf einer Seite im Netz, keepingupwiththequeen.com, kann man schauen, was die Frau so getrieben hat. Sortiert nach Alter. Also gibst du einfach dein Alter an und kannst dann vergleichen, was hat die denn eigentlich gemacht, als sie so alt war wie ich jetzt. Achtung, es kann sein, dass ihr euch sehr schlecht fühlt danach. Donja, du bist 31, ja. Du siehst mindestens genauso gut aus wie die Queen.
Die sieht nicht so gut aus. Das war jetzt irgendwie ein schlechtes Kompliment.
Also, die sah doch früher, also jetzt mit 90 sieht sie aus.
Worauf
wie eine Frau.
Worauf willst
du hinaus? Du bist erfolgreich im Beruf. Du bist überall beliebt, so wie die Queen. Was hat die Queen mit 31 gemacht?
Die Queen hat vor der UN-Versammlung in den USA schon gesprochen, war der erste Monarch oder Monarchin, die das kanadische Parlament eröffnet hat. Und sie war die erste Frau oder die erste königliche Person, die eine Weihnachtsansprache im Fernsehen gehalten hat.
Television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. I very much hope that this new medium will make my Christmas message more personal and direct. And so I wish you all, young and old, wherever you may be, all the fun and enjoyment and the peace of a very happy Christmas.
Das war schon was Besonderes.
Absolut, das macht sie bis heute. Weihnachtsansprachen sind ganz wichtig für die Engländer, gucken alle irgendwie und wenn danach nur im Netz. Also bei der Queen läuft's.
Kann man so sagen und das schon sehr viel länger. Mit 26 war Elizabeth II. Verheiratet, hatte schon zwei Kinder. Gut, kannst du sagen, meine Mutter auch. Mhm. Aber sie war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auf mehr Partys als du und deine Mutter zusammen. Sie war ja auch schon Königin, ganz, ganz jung.
Und für eine Party in London brauchen wir uns erst gar nicht ein Outfit raussuchen. Morgen zu ihrem 90. lohnt sich nicht.
Nee, sie feiert nämlich gar nicht morgen, also im April, traditionell nur im Juni, weil ja die Chance da auf gutes Wetter viel, viel besser ist. Es gibt eine richtige Geburtstagsparade mit 900 Pferden, 1500 Tänzern, Musikern und klar, ja so 100 Dudelsackspieler werden da auch hinkommen. Ja, und dann kann theoretisch der Pöbel, also auch du, dir ein Ticket kaufen und dahin gehen, ist aber schon ausverkauft. Vorher im Mai singt Kylie Minogue ein Geburtstagsständchen. James Blunt wird wohl auch kommen. Außerdem gibt es eine Sonderbriefmarke, da ist sie dann drauf mit ihrem Thronfolger Charles, mit Enkel William und Urenkel Prinz George. Und es gibt Jubiläumsporzellan. Ich will trotzdem nicht mit ihr tauschen, aber sie hat schon einiges erreicht so in ihrem Leben und schon einiges gemacht, was man auf der Seite ja auch sehen kann.
Ich würde sofort mit der Queen tauschen. Ich will auch Jubiläumsporzellan. Keeping up with the Queen, die Seite, die euch sagt, was die Queen so gemacht hat, als sie in eurem Alter war. Einfach mal eingeben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Berliner Senat hat die Schnauze voll davon, dass normale Wohnungen nicht mehr normal bewohnt werden in Berlin, sondern über so Portale wie Airbnb oder ja auch, gibt noch andere, Vimdu zum Beispiel oder Nineflat, werden die vermietet quasi als Ferienwohnungen. Und deshalb ist da jetzt ein neues Gesetz auf den Weg gebracht worden. Ihr dürft eure Wohnung in Zukunft nur noch über Wohnungsportale vermieten, wenn ihr vorher eine Erlaubnis der Behörden eingeholt habt. Zusätzlich zur Erlaubnis des Vermieters natürlich. Kenne ich so ähnlich übrigens aus Köln, da hatte ich auch schon mal Ärger mit dem Wohnungsamt wegen Airbnb, hat sich aber dann sehr schnell erledigt, aber die gucken tatsächlich nach, auch in anderen Städten. Die Radiowissen-Reporterin Hanna Ender in Berlin, du wohnst in Berlin, was haben die da genau vor jetzt?
Ja, genau. Hallo erstmal aus Berlin. Hi. Ja, Berlin nimmt bei den ganzen Portalen, die du genannt hast, bei der Sharing Economy einen Spitzenplatz in Deutschland ein. Und zwar jeder sechste Berlin-Besucher, also jeder sechste Berlin-Tourist, nutzt hier eine Ferienwohnung und geht nicht ins Hotel. Und mit diesem Zweckentfremdungsverbot, wie es heißt, will der Senat in Berlin den Missbrauch von Mietwohnungen unterbinden. Vor allem, weil gerade hier in der Hauptstadt wirklich der Wohnraum knapp wird und auch immer teurer. Ab 1. Mai benötigt also jeder Vermieter, der seine Wohnung vermietet, will in Berlin eine Erlaubnis. Man muss da so einen Antrag auf Zweckentfremdung ausfüllen. Das Ganze kostet 225 Euro. Fakt ist aber, fast alle Genehmigungsanträge werden derzeit abgelehnt. Das wurde mir gesagt. Zuständig dafür sind die Bezirksämter und die sind aber komplett überfordert. Die Anträge stapeln sich davor und ja, bisher haben alle nur Absagen bekommen.
Was ist denn noch an Vermietung überhaupt erlaubt und was ist nicht erlaubt?
Das ist halt ganz schwierig. Also ich habe mir heute das Gesetz mal angeguckt und das Problem ist, da ist überhaupt nicht klar geregelt, bei welcher Art von Wohnung und ab welchem Zeitraum auch eine Zweckentfremdung vorliegt. Ne? Im Gesetz heißt es nur, Zweckentfremdung liegt dann vor, wenn Wohnraum zum Zwecke der wiederholten, nach Tagen oder Wochen bemessenen Vermietung als Ferienwohnung verwendet wird. Ausnahmen gibt es, wenn zum Beispiel der Mieter die Wohnung selbst zumindest 50% bewohnt oder wenn der Wohnraum nur hin und wieder genutzt wird, weil er zum Beispiel als Zweitwohnung dient. Will heißen also, wer weniger als die Hälfte seiner Wohnfläche zur Zwischenmiete anbietet, beispielsweise ein Zimmer, der entfremdet nicht den Wohnzweck. Auch dann ist keine Zweckentfremdung, wenn der Mieter selbst auch in der Wohnung ist, also die Räumlichkeiten für den Großteil der Zeit selbst nutzt. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel für längere Zeit in den Urlaub fahren, ne, und unsere Wohnungen über Airbnb vermieten wollen, dann kann das schon als Zweckentfremdung gelten. Das Problem ist aber eben, ne, da das Gesetz so verwirrend formuliert ist und man irgendwie nicht schlau draus wird, weil es eben nicht klar ist, da sind einfach die Zeiten nicht eindeutig geregelt. In London zum Beispiel, da gibt es einen ganz klaren Kompromiss. Vermietungen sind bis zu 90 Tage im Jahr ohne weitere Auflagen möglich, aber in Berlin, da wird man irgendwie nicht ganz schlau draus.
Was sind denn die Strafen in Berlin?
Ja, also die Strafen sind relativ happig. Wer keine Genehmigung vorweisen kann, muss mit einem Bußgeld rechnen. Das lag ursprünglich mal bei 50.000 Euro. Boah. Und das wurde jetzt aber nochmal angehoben auf 100.000 Euro. Also ganz schön happig und völlig irreal.
Wie wollen die das denn überprüfen überhaupt?
Also der Berliner Staatssekretär Engelbert Lüttke-Dallrup, der hat angekündigt, 34 zusätzliche Beamte einzustellen, um ordnungswidrig vermietete Wohnungen aufzuspüren. Wie das vonstatten gehen soll, weiß ich auch noch nicht. Aber der Senat hofft auch auf die Hilfe der Berliner Bürger, Hilfe in Anführungsstrichen, denn man kann illegale Ferienwohnungen, wie es so schön heißt, auch online melden selbst. Das hat, finde ich, aber so ein bisschen was von Denunziantentour in der Nachbarschaft. Mhm. Ne? Also, aber zum Beispiel auch der Berliner Mieterverein bietet auf seiner Webseite so eine Musteranzeige ein, mit der ich selbst einen Verstoß beim zuständigen Bezirksamt melden kann. Also wo man seine Nachbarn quasi verpetzen kann. Ich habe mir so ein Blatt mal ausgedruckt und angeguckt. Da steht dann so, ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich vermute einen Verstoß gegen das Verbot der Zweckentfremdung unter folgender Adresse. Und da kannst du quasi selber eine Anzeige einreichen. Das hat aber eben, wie gesagt, also auch so ein Denunziantentum. Tatsache ist, wie will man das Ganze überprüfen? Also will man jetzt an jeder verdächtigen Wohnung klingeln? In Amsterdam wurde im Übrigen ein ähnliches Gesetz, das so ähnlich war wie das in Berlin, komplett gekippt, weil sich niemand in Amsterdam dran gehalten hat. Oh ja, und die Amsterdamer haben das einfach ignoriert und so weitergemacht.
Ja, können die Wohnung natürlich auch finden im Netz. Bei Airbnb können sie sehen, aber dann wissen sie natürlich nicht, ob das wirklich die Zweckentfremdung ist oder ob da nicht jemand nur ein Zimmerchen, während er selber da ist, vermietet. Also genau. Wie realistisch ist die Umsetzung dieses Gesetzes?
Also momentan ist es noch so, dass dieses Zweckentfremdungsgesetz, so wie es jetzt formuliert ist, sogar noch vor dem Verfassungsgericht scheitern könnte. Nach Ansicht von Juristen wird dadurch nämlich das Eigentumsrecht und die Gewerbefreiheit eingeschränkt. Eigentumsrecht zum Beispiel, auch wenn du deine Eigentumswohnung kaufst, hast du ja theoretisch das Recht, damit zu tun, was du möchtest. Vimdu, ein deutsches Online-Portal zur Vermittlung von Ferienwohnungen, also ähnlich wie Airbnb, du hattest es schon genannt, hat jetzt Klage gegen das Land Berlin eingereicht. Pikant dabei ist, dass ausgerechnet der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs in Berlin, Helge Sodann, der hat die Klageschrift verfasst. Der verklagt also seinen ehemaligen Arbeitgeber. Denn der hält das Zweckentfremdungsverbot sogar für verfassungswidrig, weil er sagt, das verletzt essentielle Grundrechte. Es ist ein massiver Eingriff in die Eigentumsrechte und eben auch in die Berufswahlfreiheit, weil das betrifft ja auch gewerbliche Vermieter. Eine Entscheidung zu diesem Gesetz könnte also noch vor dem Sommer fallen. Deswegen könnte es auch sein, dass das Land Berlin mit Strafen auch erst bis zum Gerichtsurteil wartet. Denn wenn das Gesetz dann noch gekippt wird, könnte ja sonst Schadensersatzforderungen auf das Land zukommen. Also wir warten noch ab.
Manche Vermieter haben keinen Bock mehr, normale in Berlin arbeitende und lebende Menschen zu vermieten. Stattdessen setzen sie ihre Wohnungen einfach zum Beispiel bei Airbnb rein. Gibt mehr Geld, es gibt keinen Kündigungsschutz oder eine Mietpreisbremse. Alles ja böse Wörter für Vermieter. Und Berlin kämpft natürlich dagegen. Habt ihr gerade gehört? Hannah Ender hatte die Infos für euch aus Berlin.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Für alle, die nicht sich heute irgendwo bei YouTube diese Schwalbe angeschaut haben, Arturo Vidal von Bayern. Er fällt. Es sieht nach Foul aus. Bremer Janek Sternberg sagt, er hat ihn aber nicht berührt, gibt trotzdem Elfmeter. Nach dem Spiel ist klar, er hat ihn nicht berührt. Trotzdem, Vidal hat nichts gesagt und Thomas Müller hat auch nichts gesagt, hat den Elfmeter reingemacht. Spielende, Sieg Bayern. Das war natürlich unsportlich, sagen die einen. Und so ist das eben im Fußball, sagen die anderen. Donja Farahani, man hört ja immer wieder, Fußballer werden auch auf Schwalben trainiert. Also daraufhin, dass sie sich im Zweikampf absichtlich fallen lassen. Und du hast ja heute einen halben Tag versucht, was rauszufinden. Und redet da jemand drüber?
Also es gibt keinen Trainer, der das zugibt, selbst wenn es so ist. Es gibt so ein lustiges YouTube-Video, Italiens Schwalbentraining. Da pfeift der Trainer und alle lassen sich fallen. Sieht nach versteckter Kamera aus, soll aber ein Fake sein. Es gibt bestimmt Trainer, die auch mal sagen, hey, wenn es sich ergibt, nutzt die Situation bei so einem kleinen, bei so einem leichten Zupfer oder so. Lass dich fallen, wenn wir dadurch irgendwie einen Elfmeter bekommen oder wenn da was Gutes für uns rausspringt. Navid Fazeli ist 27, trainiert 4 Jugendmannschaften in Düsseldorf und ihn nervt das, dass die, wenn Profis Schwalben machen.
Das Einzige, wo die halt wirklich die Schwalben lernen, ist, wenn sie sich die Profifußballer bei den Spielen anschauen, dann in einem Abschlussspiel Schwalben machen und dabei auch noch zum Beispiel jetzt wie in diesem Falle Arturo Vidal rufen. Wir werden halt alles daran setzen, es aus den Jungs wieder rauszukriegen, aber solange die Profis dort als Vorbilder fungieren, ist es etwas schwierig für uns.
Sprich, die Profis versauen den Jugendtrainern Fair Play.
Wie mache ich denn eine richtig gute Schwalbe? Also gibt es da Lehrvideos?
Also offiziell ja nicht, hat mir Martin Jedrusiak-Jung von der Sporthochschule Köln erzählt. Ich habe ihn ein bisschen dazu genötigt, mir Tipps zu geben, eine ordentliche Schwalbe hinzukriegen. Er lehrt Fußballtheorie und Praxis an der Sporthochschule und ist selbst seit 20 Jahren Trainer.
Also ein richtiges Fallen in dem Sinne kann man sicherlich auch trainieren. Mit richtig Fallen ist gemeint, dass man natürlich im Sinne der Verletzungsprophylaxe so fällt, dass man sich gut abfängt, dass man nicht irgendwie auf Gliedmaßen fällt, die instabil sind. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Mittlerweile ist es so, dass man damit teilweise auch Judoka zusammenarbeitet, die natürlich aus dem Kampfsport hin ein sehr gutes Gleichgewichtsgefühl haben.
Das heißt also, die Fußballer lernen Fallen. Mhm. Aber, und dadurch lernen sie ja auch, sie wissen ja, sie werden ja auch häufiger gefoult. Sie erfahren dadurch ja auch, dass wie es ist, wenn man gefoult wird und können das dann gut nachsimulieren. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, authentisch zu sein. Also schreien, kreischen, dann irgendwie mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand an die Stelle, an die man vermeintlich getroffen wurde. ja, Spieler werden halt häufig gefoult und deswegen können sie es auch oft zeigen, ohne dass es ein spezielles Training gibt. Aber hier so ein Taekwondo-Training hilft ja auch, um das Ganze ein bisschen, ja, spektakulärer aussehen zu lassen.
Hat das jetzt eigentlich Folgen für Vidal? Im Netz wird ja viel diskutiert momentan. Einige möchten, dass Vidal dafür bestraft wird. Zum Beispiel hier Ed Julian schreibt, nachträgliche Sperre wegen grober Unsportlichkeit, um ein Exempel zu statuieren.
Es wird keine Folgen haben. Hm. Vidal wird nicht gesperrt, hat ein DFB-Sprecher gesagt. Das erste Mal für eine Schwalbe tatsächlich bestraft worden ist Andi Möller vor 21 Jahren. Gilt deswegen heute noch als der größte Schwalbenkönig der Bundesliga. Der wurde nachträglich für 2 Spiele gesperrt und musste 10.000 Mark bezahlen damals. Da war das auch was anderes, weil in dem Fall von gestern Abend, der Bremer ist ja, ja mit beiden Beinen voraus in Vidals Laufweg gegrätscht und bei Möller war irgendwie kein Gegenspieler in der Nähe. Also so, dass es wirklich die Chance gab, ihn Möller tatsächlich zu berühren.
Fußballer sind ja nicht alle böse, ne? Es gibt auch positive Beispiele. Mal einer, der sagt, Alter, der hat mich nicht berührt, ich bin von alleine gefallen. Gibt's sowas?
Ja, gibt es. Zum Beispiel zuletzt Patrick Herrmann von Gladbach. Der ist mit dem Wolfsburger Torhüter zusammengeprallt. Wäre es ein Foul gewesen, dann hätte es Elfmeter gegeben. Aber Herrmann hat dem Schiedsrichter gesagt, dass er nicht gefoult wurde. Kein Elfmeter, keine Ecke. Am Ende hat Gladbach verloren. Das ist eher schon so eine Seltenheit. Und Herrmann wurde dafür sehr, sehr, sehr gelobt. Wegen Fairplay.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wohnungen abhören, Telefonate anzapfen, Computer online durchsuchen. Das BKA, das Bundeskriminalamt, hat ganz viele Möglichkeiten zur Terrorabwehr. Und die Frage ist, gehen diese Möglichkeiten vielleicht ein bisschen zu weit? Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, teilweise gehen sie zu weit. Ja, bis 2018 muss da jetzt nachgebessert werden. Und das BKA-Gesetz gilt nur eingeschränkt bis dahin. D-Radio Wissen-Reporter Klaus Hempel in Karlsruhe. Was genau darf das BKA aus Sicht der Richter denn nicht?
Ich greife einfach mal ein paar Punkte raus, weil das war schon eine Menge, was sie kritisiert haben. Beispiel, wenn die Wohnung eines Verdächtigen überwacht wird, also wenn die beispielsweise verwanzt wird. Da sagen die Richter, da ist die Privatsphäre zu wenig geschützt. Es kann ja passieren, dass besonders intime Situationen aufgezeichnet werden. Und deshalb sagen die Richter, da muss erstmal eine unabhängige Stelle prüfen, ob es sich um höchst private Informationen handelt. Und erst dann darf das BKA diese Informationen, diese Aufzeichnungen verwenden. Bei Gefahr im Verzug sind aber auch Ausnahmen möglich. Anderes Beispiel, da wird ein Terrorverdächtiger mit einem Peilsender sozusagen überwacht. Und da sagen die Richter, Voraussetzung nur bei der konkreten Wahrscheinlichkeit, dass dieser Verdächtige in absehbarer Zeit eine Straftat verübt. Also das darf nicht ins Blaue hinein geschehen. Letztes Beispiel, der sogenannte Bundestrojaner, über den ja auch viel berichtet worden ist. Das ist eine Spionagesoftware, die man auf den Computer eines Terrorverdächtigen aufspielen kann. Und die Richter sagen, das ist auch ein sehr schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre. Und auch hier müssen die Daten von einer unabhängigen Stelle erstmal kontrolliert und ausgewertet werden, dürfen also nicht sofort vom BKA selbst ausgewertet werden.
Nicht alle Richter waren sich da heute bei diesem Urteil einig. Warum?
Also letzterer Punkt zum Beispiel bei dem Bundestrojaner, da hat der Richter Schluckebier, heißt er wirklich so. Also wenn da jetzt erst noch eine unabhängige Stelle die Daten auswerten soll, das ist viel zu aufwendig, viel zu umständlich, das dauert zu lange. Und Richter Eichberger, der hat kritisiert, dass das, was das Gericht hier ins Urteil reingeschrieben hat, im Grunde genommen viel zu weit geht, viel zu detailliert dem Gesetzgeber vorschreibt, wo es lang geht und da wollte er nicht so richtig mitspielen.
Was heißt denn unabhängige Stelle? Also wenn das BKA jetzt nicht in die Aufzeichnung als allererster reingucken kann, wem wird denn diese Aufzeichnung dann zuerst zugespielt?
Das muss jetzt der Gesetzgeber, denke ich, entscheiden. Also das steht nicht ausdrücklich im Urteil drin. Ich könnte mir vorstellen, das kann ein unabhängiger Richter sein, das kann ein Datenschutzbeauftragter sein, aber das muss jetzt eben gesetzlich geregelt werden.
Und welche Konsequenzen hat jetzt das Urteil? Wie geht das jetzt weiter?
Also die meisten Maßnahmen, die bleiben vorerst erlaubt. Sie müssen jetzt eben mit Einschränkungen angewendet werden. Und bis spätestens Mitte 2018 muss dann der Gesetzgeber die Vorschriften nachgebessert haben. Ganz wichtige Botschaft nach draußen. Das Gericht hat gesagt, alle Maßnahmen im BKA-Gesetz zur Terrorabwehr, die sind grundsätzlich zulässig. Das muss man auch mal an der Stelle sagen, weil Terrorabwehr ja viele Leute auch bewegt und es eine wichtige Geschichte ist. Aber viele Regelungen müssen jetzt einfach nochmal im Detail nachgebessert werden. Aber dem BKA ist es weiterhin erlaubt, präventiv Terrorabwehr zu betreiben.
Klaus Hempel in Karlsruhe über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass Teil der Terrorabwehr in Deutschland verfassungswidrig sind.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Labore sind meistens keine gesunden Orte für Mäuse. Das liegt aber nicht nur an den Experimenten. US-Forscher weisen in einem Artikel für die Zeitschrift Trends in Cancer darauf hin, dass es Mäusen im Labor oft zu kalt ist und dass sich das auch auf die Ergebnisse von Experimenten auswirkt. In einem typischen Mäuselabor herrschen Temperaturen von 20 bis 26 Grad, weil das für die Menschen angenehm ist. Ginge es nach den Mäusen, wären es aber 30 Grad. Wenn es kälter ist, müssen sie viel Energie darauf verwenden, ihre Körpertemperatur hochzuhalten. Das kann nach Ansicht der Wissenschaftler den Ausgang von Versuchen verfälschen. Vor 3 Jahren entdeckten Forscher, dass Mäuse zum Beispiel Krebs besser bekämpfen können, wenn es wärmer ist. Die neuen Studien zeigen, dass sich die Temperatur bei fast allen Versuchen mit Mäusen auf das Ergebnis auswirkt. Ein paar Kilo weniger wünschen sich viele, aber oft scheitert das Abnehmen daran, dass wir ganz einfach Bock auf was Süßes haben. Neurowissenschaftler aus den USA haben jetzt in einer Studie mit Mäusen herausgefunden, dass man diese Lust auf was Süßes ausschalten kann. Dafür flößten sie den Tieren eine kleine Dosis bestimmter Bestandteile von E. coli-Bakterien ein. Das ist unschädlich, denn E. coli-Bakterien kommen auch natürlich im Darm vor, bei Mäusen und bei Menschen. Die Mäuse reagierten auf die Bakterienteile nach 15 Stunden mit einem erhöhten Spiegel des Sättigungshormons Leptin im Blut. Nach einer Woche hatten sie außerdem weniger Geschmacksrezeptoren für Süßes auf ihrer Zunge und dadurch auch weniger Lust auf süße Nahrung. Dieser Effekt verschwand allerdings nach einer weiteren Woche und die Geschmacksrezeptoren kamen zurück. Andere Geschmacksrezeptoren, zum Beispiel für Salziges, wurden laut den Forschern nicht beeinflusst. Einige Fragen sind allerdings noch offen, wie genau die Bakterienteile das Leptin-Level hochtreiben und nicht zuletzt, wie so oft bei Versuchen mit Mäusen, ob sich die Ergebnisse 1:1 auch auf den Menschen übertragen lassen. Und wieder war es zu warm. Auch der März hat den Rekord geknackt. Es war global gesehen der wärmste März seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1880. Über Land- und Ozeanflächen lag die Temperatur mehr als 1 Grad über dem Durchschnitt. Wie die US-Klimabehörde mitteilte, war es besonders warm, unter anderem im Osten Brasiliens, in Südostasien und in Teilen Kanadas. Der März ist der 11. Monat in Folge, der den jeweiligen Temperaturrekord knackt. Die US-Klimabehörde sagte, sie riskiere wohl langsam wie eine Schallplatte mit Sprung zu klingen.
D-Radio Wissen.
NRW will Böhmi retten. Also nicht, dass Jan Böhmermann unbedingt gerettet werden muss. Der ist scheinbar zurzeit in New York, weit weg von all dem Erdogan-Gedicht-Trubel. Außerdem bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass es keine Verurteilung wegen Majestätsbeleidigung geben wird. Aber Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty, der will das nochmal extra absichern. Und zwar, indem er den Paragraphen 103 durch den Bundesrat noch vor dem Sommer kippen lässt. Das SPD-regierte NRW ist dafür. Hamburg und Schleswig-Holstein haben laut Rheinischer Post auch schon ihre Unterstützung fest zugesagt. Noch hat Rot-Grün ja eine Mehrheit im Bundesrat. Mitte Mai könnte der Antrag dort schon umgesetzt werden. Tja, und dann, das ist die Frage, Udo Vetter, Anwalt für Strafrecht, kann dieser Plan der NRW-Regierung tatsächlich funktionieren? Immerhin hat ja Böhmermann vermeintlich gegen diesen Paragraphen verstoßen, als es diesen Paragraphen noch gab.
Ja, der Plan wird aus meiner Sicht nicht nur funktionieren, sondern er ist auch eine ganz hervorragende Idee, um die juristische Doppelmoral der Bundesregierung, insbesondere von Frau Merkel, aufzudecken.
Wie funktioniert das dann? Weil er hat ja die vermeintliche Straftat begangen, als es den Paragraphen noch gab. Das spielt dann keine Rolle mehr.
Das spielt insoweit keine Rolle mehr. Wird ein Gesetz gemildert oder wird es abgeschafft? Im Rahmen eines laufenden Strafverfahrens muss der Richter immer nach dem milderen oder dem abgeschafften Gesetz entscheiden, was im letzten Fall dann natürlich einen Freispruch bedeuten würde. Also ganz konkret wird im Fall Böhmermann der Paragraph der Majestätsbeleidigung abgeschafft. Solange das Verfahren Böhmermann noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, wird mit der Abschaffung dann auch ein Freispruch von Herrn Böhmermann unumgänglich.
Das heißt, die Zeit ist hier auch ein Faktor, je nachdem, wann dann eben Jan Böhmermann wegen des Verstoßes gegen Paragraph 103 vor Gericht stehen würde, je nachdem, was dann Gesetzeslage ist, zählt.
Ganz genau. Im juristischen Bereich gilt normalerweise ein Verbot der Rückwirkung. Das bedeutet, Gesetze sollen eigentlich immer so angewendet werden wie zum Zeitpunkt ihres Erlasses. Im Strafrecht gilt aber die große Ausnahme aus naheliegenden Gründen. Da wird eben gesagt, Strafrecht ist immer ein aktuelles Recht und es kommt auf den Zeitpunkt des Urteils an. Und wenn da der Gesetzgeber sich mittlerweile entschlossen hat, eine Straftat milder oder gar nicht mehr zu bestrafen, dann kommt das dem Angeklagten in vollem Umfang zugute. Vielleicht ein kleines Beispiel. Aktuell wird ja auch die Reform des Mordparagraphen diskutiert. Ich weiß als Strafverteidiger von einigen Gerichten, die mittlerweile Mordfälle schon zurückstellen, also die etwas auf die Warteliste schieben, einfach um möglicherweise, wenn es sich anbietet, dann das neue Gesetz anwenden zu können. Also der Fall Böhmermann ist dann ähnlich und gleichgelagert wie zum Beispiel die Reform des Mordparagraphen.
Und reicht da schon eine Diskussion über so einen Paragraphen aus? Sie haben eben die Doppelmoral von Frau Merkel angesprochen. Hilft es vielleicht Böhmermann auch, dass Merkel ja in ihrer Rede da schon angekündigt hat, dass sie das Gesetz abschaffen wollen?
Natürlich hilft das Herrn Böhmermann dahingehend, dass wenn Frau Merkel das sagt, sie ja immerhin schon mal für die gesamte Bundesregierung spricht, also für ungefähr 80% des Bundestages. Und hier haben wir die interessante Situation, dass die restlichen 20% in Form der Oppositionsparteien ohnehin für die Abschaffung dieses Paragraphen sind. Kein Richter ist ja beruflich dazu verpflichtet, einen Tunnelblick zu haben. Mhm. Und das bedeutet ganz eindeutig, wenn ich als Richter weiß, dass der Bundestag als gesetzgebendes Organ demnächst diesen Paragraphen den Laufpass geben wird, dann werde ich als vernünftiger und verständiger Richter mich nicht vordrängen, jemanden noch nach dem alten Paragraphen sozusagen ins Messer laufen zu lassen.
Was dann jetzt am Ende noch bleibt, sind die privaten Anzeigen gegen Jan Böhmermann, richtig?
Ja, das ist natürlich richtig, aber das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Die Majestätsbeleidigung nach § 103 StGB, die möglicherweise abgeschafft wird, hat einen Strafrahmen von bis zu 3 Jahren, möglicherweise sogar in schweren Fällen von 5 Jahren. Die normale Beleidigung, um die es dann am Ende gehen würde, hat einen Strafrahmen von lediglich maximal 1 Jahr. Es handelt sich da um eines der mildesten Delikte, sogenannte Privatklagedelikte, die ja normalerweise von Staatsanwaltschaften ohnehin nicht angeklagt werden, weil hier stets eigentlich das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung besteht. Also das ist natürlich ein qualitativer Quantensprung. Einmal haben wir es hier mit einer absoluten Bagatelle zu tun, sozusagen dem kleinsten Pups, mit dem sich das Strafrecht überhaupt beschäftigt. Und auf der anderen Seite doch schon mit einer Strafdrohung, die nicht ganz von Pappe ist. Zumal ja diese sogenannte Majestätsbeleidigung auch noch mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten bestraft wird. Also da ist zum Beispiel eine Geldstrafe überhaupt nicht möglich.
Udo Vetter, Anwalt für Strafrecht in D-Radio Wissen. NRW will im Bundesrat den Majestätsbeleidigungsparagrafen so schnell wie möglich kippen, damit Jan Böhmermann wegen dieser einen Klage nicht mehr vor Gericht muss.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Clinton und Trump haben die Vorwahlen in New York gewonnen. Das heißt, es ist fast sicher, dass Clinton im November für die Demokraten antritt, die Hillary. Und Trump ist aktuell klarer Favorit der Republikaner, der gute Donald. Clinton könnte noch verhindern, dass Trump der nächste Präsident wird natürlich. Und wer noch? Facebook. Ja, Donja, wie könnte Facebook die Wahl manipulieren, bitte?
Sie könnten den Newsfeed manipulieren. Also als Beispiel, Sie könnten den Newsfeed-Algorithmus so bearbeiten, dass zum Beispiel alles, was mit Trump zu tun hat, nicht auftaucht oder schlechter gerankt wird und dadurch dann halt weniger häufig auch auftaucht. Da der Algorithmus nicht öffentlich ist, wäre ja es auch schwierig, Facebook das nachzuweisen.
Darf Facebook das?
Ja, ist ihr Newsfeed, dürfen die. Allerdings sagt Facebook, dass sie neutral sind. Den Leuten wollen sie nicht sagen oder nicht empfehlen, wen sie wählen sollen, sondern nur, sie wollen denen nahelegen, wählen zu gehen.
Ah, okay, also geht zur Wahl. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen bei Facebook.
Genau, es kam schon öfter. Sie rufen ja zur Wahl auf und platzieren dann den Aufruf sehr prominent. It's Election Day. Du kannst dann anklicken, ich wähle. Und dann sehen auch andere in ihrer Timeline, dass du gewählt hast. Das ist sehr personalisiert mit deinem Profilbild. Bei der Europawahl war das so und auch bei der letzten US-Kongresswahl war das auch so. Aber wie gesagt, nicht auf die Kandidaten bezogen, sondern nur, wählen gehen oder nicht wählen gehen.
Hat es was gebracht?
Also Wissenschaftler haben das 2010 untersucht in Kooperation mit Facebook. Und das Ergebnis, wer gelesen hat, dass Freunde wählen gegangen sind, ist auch eher zur Wahl gegangen als jemand ohne diesen personalisierten Hinweis. Dadurch sollen mehrere Hunderttausende dazu gebracht worden sein, wählen zu gehen. Hat also geklappt. Und jetzt stell dir mal vor, wenn Facebook wollte, könnten sie ja zum Beispiel nur einen bestimmten Teil der Wahlberechtigten auf die Wahl hinweisen. Also zum Beispiel Leute, die eher die Demokraten wählen würden. Mhm. Facebook weiß ja total viel über dich und kann jetzt anhand dessen, was du postest oder was du über dich angibst, ja auch spekulieren, wen du wählen würdest. Und so könnten sie tatsächlich die Wahlbeteiligung in der einen Gruppe steigern und die Wahl beeinflussen. Und vielleicht, wenn es dann irgendwie knapp ist zwischen zwei Kandidaten, könnte das ja auch entscheidend sein.
Facebook kann Wahlbeteiligung beeinflussen und könnte auch beeinflussen, wer dann am Ende gewählt wird. Tun sie aber nicht, behaupten sie zumindest. Dankeschön, Donja.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir wollen alles tun, um den Menschen Nachnamen und Vornamen zu geben. Das gebietet der Respekt vor der Menschenwürde. Das sagt Christina Cattaneo, Forensikerin von der Uni Mailand, über die hunderten Toten, deren Flüchtlingsboot vor einem Jahr zwischen Libyen und Italien gesunken war. Italien ist momentan dabei, das Wrack und damit natürlich auch die Leichen im Inneren zu bergen. Im Schiffsbauch, da werden so zwischen 200 und 400 Leichen vermutet, vielleicht sogar mehr. 169 Körper sind bereits nach dem Unglück aus dem Wasser geholt worden und nur 28 Menschen hatten damals überlebt vor einem Jahr. Die Bergung, die soll bis Ende April dauern. Danach werden Experten, wie zum Beispiel diese Christina Cattaneo, versuchen, diese Leichen zu identifizieren. Und wir sprechen mit unserem Hausforensiker Marc Benecke. Marc, wenn Leichen ein Jahr lang in Salzwasser liegen, in der Tiefe, was passiert da?
Also erstmal, je nachdem wie tief das ist, kommen einfach Tiere, Seesterne, Fische, alles Mögliche. Die können, wenn sie Zugang zu den Leichen haben, wenn die nicht in Kabinen eingeschlossen sind oder so, wo die Fenster noch intakt sind, manchmal ist das so, dann können die daran einfach fressen. Das ist für die ja nahrhaft, da sind ja Eiweiße drin und Fette und so. Und dann gibt es auch eine Auflösung. Also im Seewasser, da sind ja viele Bestandteile des menschlichen Körpers nicht enthalten. Und dann löst sich das ganz, ganz, ganz langsam auf. Und Fäulnisprozesse gibt es auch noch. Wenn es nicht zu kalt ist, dann können Bakterien auch noch die Selbstauflösung des Körpers auch noch befördern.
Was wird denn dann alles zersetzt? Alles bis auf die Knochen?
Ja, das kann man so sagen. Also es können sogar die Knochen zersetzt werden. Also zunächst mal ist es so, dass wenn du Gasblähung kriegst, kann die Leiche sich aufblähen, solange die Haut noch intakt ist. Die Haut geht dann aber irgendwann kaputt. Entweder, wie gesagt, durch die Seesterne, durch die Fische oder dadurch, dass auch die Haut sich irgendwann natürlich zersetzt. Aber die Feuchtigkeit tut natürlich ihr Übriges dazu. Das weiß jeder, der schon mal gebadet hat. Ne? Dann wird die Haut auch so schrumpelig und weich. Das ist natürlich da noch viel extremer. Dann entweichen die Gase und das Weiche wird zuerst gefressen, aufgelöst, bakteriell zersetzt. Die Knochen bleiben übrig. Es gibt selten auch mal Fälle, das ist aber eher in der Tiefsee, wo dann die Knochen sich auch auflösen, ungefähr so wie Zucker im Wasser, nur nicht so schnell. Allerdings liegen diese Leichen jetzt ja nicht in der Tiefsee. Deswegen sind nach diesem Zeitraum die Knochen garantiert noch da.
Es heißt, das Ganze ist eine der komplexesten Katastrophen, mit der es die Gerichtsmedizin je zu tun hatte. Die Opfer, die stammen nicht nur aus einem Ort, das heißt, die waren ganz grob verteilt über verschiedene Länder wahrscheinlich sogar. Und jetzt ist natürlich die Frage, können sie genug Hinweise sammeln, wie Gebisse, Tätowierungen, Narben, um dann eventuell herauszufinden, wer das denn alles war. Für DNA-Proben müsste man aber dann trotzdem in die Herkunftsländer reisen, um Vergleichsmaterial, sag ich mal, von Verwandten zu bekommen. Wie realistisch ist das denn? Wird das gemacht?
Das geht eigentlich schon. Also man muss erstmal sagen, Hautleistenabdrücke sind das, was wir eigentlich so sehr gerne haben, am liebsten haben. Das kann man natürlich da vergessen, weil wie gesagt, beim Baden kriegt man ja auch diese Waschhaut und das ist eben bei Wasserleichen auch so. Da ist die oberste Hautschicht meistens weg und die da drunter, die man manchmal auch noch für Fingerabdrücke benutzen kann. Also Hautleistenabdrücke, das geht auch mit den Füßen und so, das ist dann auch schon weg. Das heißt, man kann dann zum Beispiel Zähne, die halten sich sehr, sehr, sehr lange und sehr gut. Die kann man aufsägen mit einer sterilen Säge oder einem sterilen Bohrer, da die Erbsubstanz rausholen. Man muss dann nicht unbedingt in das Herkunftsland fahren. Man kann auch jetzt die örtlichen Polizeibehörden bitten, ob die nicht mal eine Zahnbürste von dieser Person. Häufig stehen die ja noch da, weil die Angehörigen das dann stehen lassen. Oder ein Zimmer wurde nie berührt. Da kann man dann eine Mütze, zum Beispiel eine Baseballkappe oder Socken, die getragen wurden, kann man benutzen als Vergleichsmaterial. Oder eben Verwandte, die kriegen dann so ein Wattestäbchen in den Mund. Das kann dann auch der örtliche Arzt machen und schickt das dann dorthin, wo die Untersuchungen gemacht werden. Und dann kann man das miteinander vergleichen. Also möglich ist das. Und wenn man jetzt das ernst nimmt mit der Idee, dass man den Toten einen Namen und sozusagen ein Gesicht geben möchte, dann lässt sich das durchaus logistisch realisieren. Es ist aber echt viel Arbeit.
Was ist mit Papieren oder anderen Dokumenten, die die Toten vielleicht bei sich hatten? Kann man da noch was feststellen nach einem Jahr?
Man kann natürlich mit einlaminierten Ausweisen oder diesen modernen Führerscheinen oder den modernen Personalausweisen kann man auch was machen. Nur das Dumme ist, das, was man daraus sieht oder was da eingegeben ist, also die Körperlänge oder besondere Merkmale, die gibt es ja heute kaum noch. Manchmal sind die aber auch noch eingetragen oder das Foto, nützen natürlich nicht mehr viel. Das heißt, das ist ein Hinweis, wenn man so eine Ausweiskarte in irgendeiner Hose zum Beispiel findet. Aber das ist natürlich noch kein richtiger Beweis, also eigentlich ist es uns dann lieber, die Erbsubstanz zu nehmen. Aber wenn man erstmal einen Namen hat und so einen Ausweis, ist es natürlich auch viel einfacher, die Angehörigen zu kontaktieren. Und so gesehen hilft das auch schon sehr, sehr viel, wenn man diese Ausweispapiere findet.
Kriminalbiologe Marc Benecke in die Radio Wissen. Donja Farahani und ich sagen so langsam Tschüss. Du hast mich vorhin gefragt, was ich für eine Kategorie als erstes anklicke auf Porno-Websites. Ja, und ich wusste ehrlich gesagt zuerst gar nicht, was du meinst, aber natürlich es ist ja nicht. Da oben gibt es so Kategorien, ne? Was gibt es denn da für Kategorien?
Ach, jetzt tu doch nicht so.
Ja, sag doch mal, ich meine, anscheinend kennst du dich ja besonders gut aus.
Also, was ich nicht mag, ist dieses Stiefvater und hier und so, diese ganzen komischen Familiengeschichten.
Was gibt's
die wohl
denn
viel, für? Die werden viel geklickt, auch habe ich gelesen.
Als aber Kategorie gibt es Stiefvater-Kategorie?
Nee, es gibt so, es gibt, tu jetzt nicht so. Ich finde das immer so
schlimm.
Ach, als ob. Männer tun
keine,
immer, ihr tut immer so, ja, ich weiß nicht, was Pornhub ist. Ich weiß nicht,
natürlich
was
ich, was
es
das
gibt
ist, aber
Kategorien, natürlich, also ganz
aber
ehrlich.
Aber ich habe doch noch nie auf die Kategorien geklickt.
Oma. Ja, was gibt es? Gibt es immer einen Suchbegriff ein? Oder?
Gar nichts. Ich bin relativ schnell wieder weg. So, bin ich jetzt auch. Schönen
auch
Abend.
Gut.
Mein Name ist Ralf Günther.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.